Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende entgegen und es ist auch die Zeit, in der zahlreiche Redaktionen in den verschiedensten Bereichen sich daran machen, auf das Jahr zurückzublicken. Da geht es um die besten Musikalben, die in diesem Jahr erschienen sind, um die schönsten oder schlimmsten Ereignisse, die sich in diesem Jahr zugetragen haben und um allerlei mehr. Auch wir hier bei Radio Korax wollen versuchen, so ein bisschen zu schauen, was wichtig gewesen ist im Jahr 2016, was vielleicht daraus folgt. Ich möchte das hier auch tun, allerdings mit einem besonderen Fokus. Ich denke, es ist besonders interessant, hier mit einem sozialpolitischen Fokus auf das Jahr 2016 zurückzublicken. Als Gesprächspartnerin bin ich dabei jetzt telefonisch mit Anja Krüger verbunden. Anja Krüger ist Buchautorin und Journalistin. Ich selbst bin vor allem durch ihre Artikel in der Wochenzeitung Jungle World auf sie aufmerksam geworden, wo sie immer wieder über sozialpolitische Themen schreibt. Ja, schön, dass du jetzt Zeit für uns hast. Guten Morgen, Anja.
Guten Morgen, gerne.
Ja, so ein Rückblick, der kann natürlich ganz viele Aspekte beinhalten. Ich würde vorschlagen, wir picken uns einfach so ein paar Themen heraus, die im letzten Jahr wichtig gewesen sein könnten. Und ich würde beginnen mit einem Aspekt, über den du kürzlich erst geschrieben hast, nämlich über das Entgeltgleichheitsgesetz der Bundesregierung. Die SPD hatte dieses Gesetz ja als Vorhaben im Koalitionsvertrag festgesetzt und dieses Gesetz soll die Gleichstellung von Frau und Mann auf dem Arbeitsmarkt sicherstellen. Im Oktober hat sich die Große Koalition auf Grundzüge dieses Gesetzes geeinigt, aber es muss trotzdem erst noch verabschiedet werden. Diese Debatte um das sogenannte Entgeltgleichheitsgesetz zum Ausgangspunkt genommen, wie gleichberechtigt sind denn Mann und Frau in der BRD im Jahr 2016?
Das sieht nicht wirklich gut aus. Auf dem Arbeitsmarkt ist es so, dass Frauen immer noch sehr viel weniger Geld verdienen als Männer. Im Durchschnitt sind es 21%. Und wenn man aber rausrechnet, dass Frauen häufiger als Männer zum Beispiel Teilzeitjobs haben oder so, um Angehörige zu pflegen oder Kinder zu versorgen, dann bleiben immer noch 7% Unterschied für die gleiche Tätigkeit. Und man kann also sagen, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Frauen und Männer nicht gilt.
Was ist denn da jetzt bei diesen Debatten rausgekommen über dieses Entgeltgesetz?
Tja, man kann eigentlich sagen, nichts. Das ist natürlich jetzt ziemlich ernüchternd, denn das klingt ja toll, dieses Gesetz. Worum es dabei aber eigentlich geht, ist, dass in Zukunft Frauen einfach das Recht haben sollen, zu erfahren, wie viel sie denn weniger verdienen. Allerdings auch nicht alle Frauen, sondern nur Frauen, die in Betrieben arbeiten, die mehr als 200 Beschäftigte haben. Und da sieht man schon das Problem. Denn erstens haben nicht alle Frauen ein Auskunftsrecht. Und zweitens ist natürlich auch die Frage, was macht man denn damit, wenn man das weiß? Und im Zweifelsfall würde man natürlich auch heute schon rauskriegen können, wie viel man Frau weniger verdient, wenn sie einfach ihre Kollegen fragt. Aber in Deutschland ist es sehr verpönt, danach zu fragen, wie viel der andere verdient oder selber zu sagen, wie viel man verdient. So gesehen ist es natürlich ganz gut, wenn sich das ändert, aber wenn das Einzige ist, reicht es natürlich nicht. Was man bräuchte, wären tatsächlich ganz konkrete Maßnahmen oder zum Beispiel die Möglichkeit, dass Verbände klagen. Denn jetzt ist es so, wenn eine Frau feststellt, dass sie weniger verdient als ein Mann für die gleiche Arbeit, dann kann sie klagen. Das kann man jetzt, denn es ist natürlich verboten, Frauen zu diskriminieren und Frauen einfach weniger Geld zu bezahlen. Aber wir alle wissen, in der Realität ist es ungeheuer schwer. Der Druck ist sehr groß und natürlich haben Frauen Angst um ihre Arbeitsplätze. Es ist ja nicht so, dass Frauen das auch heute nicht wissen, dass sie weniger Geld verdienen. Und eine ganz wichtige Maßnahme wäre, dass Gewerkschaften oder andere Organisationen das Recht bekommen, für Frauen zu klagen. Das ist das sogenannte Verbandsklagerecht. Das ist aber nicht vorgesehen in diesem Gesetz. Und damit ist völlig klar, dass es nicht dazu führen wird, dass sich was ändert.
Bleibt also abzuwarten, was da kommt. Du bist ja eher skeptisch und es ist ja auch überhaupt die Frage, ob dieses Entgeltgleichheitsgesetz in dieser Legislaturperiode noch verabschiedet wird.
Es ist so, es ist festgelegt worden im Koalitionsvertrag der Union und der SPD und das ist eines der letzten Projekte. Es gibt auch Widerstand in der CDU dagegen, aus symbolischen Gründen, denn natürlich will das Arbeitgeberlager nicht einfach zugestehen, dass Frauen weniger verdienen, denn das bedeutet ja auch, dass sich Arbeitgeber einfach ungerecht verhalten. Es sieht aber ganz danach aus, als würde es tatsächlich durch den Bundestag kommen, noch vor den Wahlen. Aber wie gesagt, ändern wird nicht viel.
Vom Entgeltgleichheitsgesetz ist es ja dann nicht weit, einen Blick auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes überhaupt zu werfen. Wir haben hier bei Corax vor einigen Wochen über eine Studie geredet, die gezeigt hat, dass die Deutschen immer länger arbeiten. Das betrifft ja nicht nur die reale Wochenarbeitszeit, also das sagen die Studien, dass diese reale Arbeitszeit immer sozusagen höher wird. Das betrifft aber die Lebensperspektive auch überhaupt, wenn man berücksichtigt, dass in der Politik immer wieder darüber diskutiert wird, das Rentenalter noch weiter hochzusetzen. Wenn man sich die Entwicklung von Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktpolitik da rückblickend anschaut, kannst du dafür das Jahr 2016 eine Entwicklungstendenz feststellen?
Ja, es ist so, dass der Arbeitsmarkt weiterhin sehr gespalten ist. Es gibt Menschen, die haben einen Arbeitsplatz, die arbeiten und arbeiten immer mehr, bis wirklich buchstäblich bis der Arzt kommt. Man hat gesehen, im ersten Halbjahr 2016 sind die Krankmeldungen gestiegen, wieder auf ein neues Rekord hoch. Und unheimlich viele Menschen arbeiten so viel, dass sie es nicht mehr aushalten. Also gerade psychische Erkrankungen haben zugenommen, Burnout, Depressionen, Angststörungen. Und da sieht man, dass einfach etwas nicht stimmt, sozusagen alleine schon in den Arbeitsverhältnissen. Auf der anderen Seite gibt es Millionen von Menschen, die abgekoppelt sind vom Arbeitsmarkt und für die nichts getan wird, um sie wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und diese Spaltung nimmt immer weiter zu und hat auch in diesem Jahr zugenommen.
Du hast jetzt gesagt, wer sozusagen die Leute, die noch eine Arbeit haben, die arbeiten immer länger, sprich wirklich so lange, bis der Arzt kommt. Und da schließt sich ja dann sozusagen ein Blick auf eine andere Frage an, nämlich sozusagen auf die Frage, ob und wie man im Krankheitsfall abgesichert ist. Du hattest im Frühjahr 2016 davon berichtet, dass in Deutschland ziemlich viele Leute nicht krankenversichert sind oder bei den Krankenkassen hohe Schulden haben. Wie kommt das denn zustande? Wie stellt sich da deines Erachtens die versicherungspolitische Lage gerade dar?
So, es gibt in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht, also jeder muss krankenversichert sein. Wenn man das nicht ist, wird man nicht bestraft. Aber man hat ein erhebliches Problem, wenn man krank wird, ins Krankenhaus muss oder sich wieder versichern möchte, weil man für die Zeit, in der man nicht versichert gewesen ist, Beiträge zahlen muss. Und diese Beiträge, die häufen sich auf. Und umso länger man nicht krankenversichert ist, umso höher sind die Schulden. Wobei man sagen muss, wer nicht krankenversichert ist, sollte das schleunigst ändern und sollte immer versuchen, mit seiner Krankenkasse zu verhandeln. Denn die Krankenkassen haben da durchaus Spielräume. Aber das Problem ist, dass die Menschen denken, oh, das sind so viele 1.000 Euro, das kann ich nicht bezahlen. Und deswegen trauen die sich nicht zu ihrer Krankenkasse. Es gibt in Deutschland immer noch einige 10.000 Menschen, die keinen Krankenversicherungsschutz haben. Und die rausfallen zum Beispiel, weil sie keinen Hartz-IV-Bezug mehr bekommen oder andere Sozialleistungen nicht mehr bekommen und die sich auch die Krankenkassenbeiträge nicht leisten können, weil sie keine andere Sozialleistung bekommen. Und andere Menschen, zum Beispiel junge Selbstständige, die haben dann vielleicht einen kurzen Engpass und fallen so aus der Krankenversicherung raus. Und in dem Moment, in dem man dann krank wird oder eine wirklich schlimme Krankheit hat, kommt es ganz dicke. Man muss nicht nur diese Krankheit bewältigen, sondern eben auch diese ganzen formalen Dinge. Und dafür hat der Gesetzgeber leider immer noch keine Lösung gefunden. Es ist auch so, dass Kinder davon betroffen sind, wenn die Eltern nicht versichert sind. Und das wird nicht wirklich erfasst. Und das ist wirklich ein sehr großes Problem und da kann man nur hoffen, dass im kommenden Jahr oder zumindest nach den Bundestagswahlen dafür eine Lösung gefunden wird. Denn Einzelfälle, die immer wieder bekannt werden, zeigen, wie schrecklich das eben für die Betroffenen ist.
Mit der Frage nach der Arbeit und der damit verbundenen Absicherung ist ja auch unweigerlich verbunden. Dann die Frage nach dem Wohnraum und inwiefern der bezahlbar ist. Den Hörerinnen und Hörern in Berlin muss man das sicher nicht erzählen, dass gerade in Ballungsgebieten, in Großstädten der Wohnraum immer knapper wird, dass Wohnungen für Normalverdienende da oftmals kaum noch bezahlbar sind. Wir haben heute früh hier im Morgenmagazin auch schon berichtet über eine Zwangsräumung, die heute früh in Berlin-Kreuzberg stattgefunden hat.
Ja.
Das alles ist ja auch ein Ergebnis der Wohnungspolitik. Was wurde denn im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, das ist ja auch eine längere Folge sicher, in der Wohnungspolitik in Deutschland gemacht oder nicht gemacht, dass sich diese Lage so darstellt?
Also das erste Problem ist, es gibt zu wenig Wohnungen und ein Grund dafür ist, dass in den letzten Jahren quasi keine Sozialwohnungen mehr gebaut worden sind. Sozialwohnungen. Das bedeutet, der Staat bezuschusst den Wohnungsbau, aber nach einer bestimmten, und dafür sind die Mieten niedrig, aber nach einer bestimmten Zeit verlieren Wohnungen diesen Status und sind keine sozialen Wohnungen mehr und die Mieten können steigen. Und dadurch ist es nicht so, dass man sagen kann, so jetzt hat man 10 Millionen Sozialwohnungen und die bleiben, sondern es werden immer weniger. Und deswegen müssen immer neue nachgebaut werden. Und das ist über viele Jahre nicht passiert. Der soziale Wohnungsbau ist faktisch abgeschafft worden und das rächt sich jetzt. Und das ist nur ein Teil. Ein anderer Teil ist, dass Wohnungen immer mehr zum Investitionsobjekt werden. Denn große Investoren, die versuchen natürlich mit ihrem Geld Rendite zu machen. Das ist sehr schwierig, wenn man Staatsanleihen oder so etwas kaufen möchte, weil die Zinsen so niedrig sind. Und deswegen fließt sehr viel Geld tatsächlich in Wohnraum. Aber da wird vor allen Dingen investiert in Luxuswohnungen. Und das ist auch ein großes Problem. Es wird überall viel gebaut. Es werden so viele Wohnungen tatsächlich gebaut in Deutschland wie noch nie, aber es werden vor allen Dingen Luxuswohnungen gebaut mit Mieten, die sich kein Mensch leisten kann. Also eine vierköpfige Familie mit einem Durchschnittseinkommen, die kann einfach keine Wohnung für 1500 Euro bezahlen. Und diese steigenden Mieten, die nehmen immer weiter zu und es ist auch da so, dass der Gesetzgeber leider nicht handelt. Es gibt zwar die Mietpreisbremse, aber da ist es so ähnlich wie auf dem Arbeitsmarkt. Wer eine neue Wohnung mieten möchte und weiß, dass die Miete zu hoch ist, der kann zwar klagen, aber wer macht das schon? Denn das sozusagen abzuwälzen auf die Betroffenen, das funktioniert einfach nicht. Und hier ist ganz wichtig, dass tatsächlich auch was passiert, dass es eine echte Mietpreisbremse gibt und dass es vor allen Dingen wirklich mehr Sozialwohnungen gibt. Da muss man allerdings sagen, ist im letzten Jahr auch tatsächlich was passiert. Zum ersten Mal seit wirklich langer Zeit hat die Politik das Problem gesehen und jetzt wird auch tatsächlich einiges investiert in den sozialen Wohnungsbau. Das Problem ist natürlich, dass es jetzt auch ein bisschen dauert, bis diese Wohnungen alle fertig sind.
Also das ist auch sozusagen eine Frage, wo man schon sozusagen dabei ist, sozusagen ins Jahr 2017 auch rüberzuschielen und zu gucken, was da für Entwicklungen dann möglicherweise anstehen. Wir haben ja jetzt sozusagen so ein paar sozialpolitische Punkte uns rausgegriffen und das sozusagen auch vielleicht so ein bisschen exemplarisch abgegrast, haben eben gesprochen über Geschlechterverhältnis und Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt, haben geguckt, wie der Arbeitsmarkt sich überhaupt gerade darstellt und haben über Wohnungspolitik und über die Krankenversicherungspolitik gesprochen. Das sind ja alles Punkte, wenn man sich mit denen und so sich die soziale Lage in Deutschland und die Sozialpolitik da anschaut, dann müsste man ja eigentlich sagen, das alles ist Grund für ein enormes Konfliktpotenzial. Wenn man da jetzt aber zum Beispiel mal auf Frankreich vergleichend schaut, Frankreich im Jahr 2016, da kann man ja sehen, da gab es eine ganze Reihe von sozialen Kämpfen, da gab es enorme Kämpfe gegen die Reform des Arbeitsrechts in Frankreich. Diese Reform ist in Frankreich trotzdem durchgesetzt worden, aber die ging zumindest nicht reibungslos über die Bühne. Wenn wir uns im Vergleich dazu Deutschland anschauen, dann könnte man ja meinen, es gibt da Friedhofsruhe. Also Deutschland gilt ja auch ohnehin als streikarmes Land. Trotzdem gibt es natürlich auch Auseinandersetzungen, auch wenn die vielleicht ein bisschen anders laufen als in Frankreich. Wenn wir uns Klassenkämpfe, soziale Auseinandersetzungen in Deutschland im vergangenen Jahr anschauen, was hast du da vielleicht beobachtet? Gibt es da was zu berichten?
Ja, ich finde, dass nicht Friedhofsruhe erst. Also gerade, wenn man sich zum Beispiel die Mieterbewegung anguckt. Es gibt eine große Bewegung, Recht auf Stadt. Du hast ja eingangs auch berichtet von der Wohnungsräumung heute Morgen in der Skalitzer Straße in Berlin. Da gab es auch eine große Demonstration, sehr viele Menschen, die sich dieser Zwangsräumung entgegengesetzt haben. Und die Bewegung Recht auf Stadt, die wird schon immer größer. Also man merkt, dass immer mehr Menschen sich dem anschließen, und gegen diese hohen Mieten und Wohnraumnot und Zwangsräumung auf die Straße gehen und eben auch tatsächlich sowas versuchen zu verhindern. In diesem Bereich passiert schon eine ganze Menge. Arbeitskämpfe haben in Deutschland anders als in Frankreich leider, muss man sagen, einen schlechten Ruf. Also wenn wir uns daran erinnern, wie es zum Beispiel war, als die Lokführer gestreikt haben, dann wird es von den Massenmedien sehr häufig sehr kritisch gesehen und es wird Stimmung gegen Streikende gemacht. Und das ist natürlich ein großes Problem, denn es gibt natürlich ein Recht auf Streik und es ist richtig, dass Menschen sich wehren, wenn sie zu wenig verdienen. So gesehen ist in Deutschland wenig passiert, aber was so an sozialen Bewegungen sich formiert, das ist doch schon immer mehr, muss man sagen. Und was wir im vergangenen Jahr ja schon gehabt haben, waren auch diese großen Demonstrationen gegen TTIP und gegen CETA. Und man merkt, dass Menschen da nicht nur auf die Straße gehen, weil sie Freihandelsabkommen nicht gut finden, sondern das richtet sich ja auch gegen eine bestimmte Art von Freihandelsabkommen und gegen eine bestimmte Art von Politik, zum Beispiel gegen Privatisierungen, gegen immer mehr Privatisierungen, die dazu führen, dass Kosten sozialisiert werden, Gewinne aber privatisiert werden und dann nur Einzelnen zur Verfügung stehen. Und da sieht man schon, dass auch neue Bewegungsformen entstehen. Also gerade wenn man sich die Bewegung gegen TTIP und CETA anschaut, ist es ja auch schon so eine Art Bildungsbewegung. Da fangen Menschen an, in kleinen Gruppen ja Vertragstexte zu lesen und sich gegenseitig zu informieren und machen sich schlau über Details, die früher nur eine Handvoll Experten interessiert haben.
Wir haben hier natürlich auch bei Radio Korax berichtet über verschiedene Bewegungen und auch über Streiks, die ja auch stattgefunden haben in Deutschland. Ich denke da vor allen Dingen an die Streiks im öffentlichen Dienst, die es ja gegeben hat. Also Lehrerinnen und Erzieher haben ja gestreikt in Sachsen und Sachsen-Anhalt vor allem. Und immer wieder gibt es die Auseinandersetzung mit Amazon, wo ja sozusagen an verschiedenen Standorten auch über Jahre hinweg gestreikt wird. Und dann gibt es in sehr spezialisierten Berufszweigen, wie zum Beispiel bei der Flugpilotengewerkschaft Cockpit oder so, da gibt es ja auch immer Auseinandersetzungen. Das sind vielleicht so Sachen, die doch ja immer wieder stattfinden. Vielleicht kommt es ja auch gerade dran an, dass die sozialen Bewegungen, die du jetzt genannt hast, sich genau dann auch verbinden mit solchen punktuellen Streiks an verschiedenen Orten.
Ja, das ist das, was eigentlich noch fehlt, dass da tatsächlich auch ja eine Verbindung gibt und dass es auch so etwas gibt wie politische Streiks.
Ja. Ich denke, alle politischen Jahresrückblicke werden sich vor allem mit einer Sache beschäftigen, an der keiner vorbeikommt. Wenn wir uns mit den sozialen Verhältnissen und Konflikten in der Bundesrepublik auseinandersetzen, dann ist für das Jahr 2016, denke ich, klar, die waren überlagert von der sogenannten Flüchtlingsdebatte. Also im Jahr 2016 hat es da einen spürbaren Rechtsruck gegeben. Symbole stehen dafür die anhaltenden Mobilisierungserfolge von Pegida und der Einzug der AfD in eine Reihe von Landesparlamenten. Du hast im März nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt geschrieben, dass sich mit dem Wahlerfolg der AfD das deutsche Parteiensystem verschoben hat. Jetzt nochmal rückblickend auch mit ein bisschen Distanz zu diesen Wahlerfolgen, die ja jetzt auch schon mehr als ein halbes Jahr zurückliegen. Wie stellt sich diese Verschiebung denn für dich dar inzwischen?
Ja, es sieht ja so aus, als würde tatsächlich die AfD zum festen Bestandteil des Parteiensystems. Und damit ist es zum ersten Mal in Deutschland so, dass eine rechtspopulistische Kraft sich parlamentarisch niederschlägt. Es ist allerdings nicht so, dass die AfD tatsächlich Themen aufbringt, die andere vernachlässigen. Dahinter stecken zwei große Linien, würde ich sagen. Das eine ist, dass sich da tatsächlich auch der Protest gegen die Politik, gegen die angeblich alternativlose Politik niederschlägt und gegen die Große Koalition. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es auch große Missverständnisse gibt, was die AfD ist. Es gibt Menschen, die glauben tatsächlich, dass die AfD was für, in Anführungszeichen, den kleinen Mann oder die kleine Frau tun würde. Das ist ein Riesenmissverständnis, denn die AfD ist eine wirklich neoliberale Partei, die Sozialabbau möchte und die tatsächlich Privilegien für Wohlhabende weiter vertiefen und fortführen möchte und die Rolle des Staates noch weiter zurückfahren möchte, obwohl es eben genau darum geht, die Rolle des Staates auszubauen, wenn es zum Beispiel darum geht, einen zweiten Arbeitsmarkt aufzubauen, um Langzeitarbeitslose aus der Arbeitslosigkeit zu holen. Die AfD möchte, dass die Menschen sich selbst überlassen sind. Und das ist aber eine Auseinandersetzung, die in der Öffentlichkeit leider kaum geführt wird. Denn das Wirtschaftsprogramm oder die nicht existierenden sozialstaatlichen Vorstellungen der AfD, die spielen leider sehr selten eine Rolle. Das finde ich sehr bedauerlich, denn so entstehen wirklich Missverständnisse, was diese Partei auf diesem Gebiet möchte. Denn zum Beispiel das Wort Sozialstaat, das kommt im Programm der AfD gar nicht vor.
Ich würde das auch gerne nochmal aufgreifen, was du da jetzt als Missverständnis bezeichnet hast. Also es ist ja tatsächlich so, dass also auf der einen Seite kann man ja sagen, okay, viele Wähler der AfD kommen aus dem Mittelstand und da spielen eher dann diese Abstiegsängste eine Rolle. Auf der anderen Seite gibt es aber auch doch eine nicht zu unterschätzende Zahl von normalen Lohnarbeitern, Lohnarbeiterinnen, die das Kreuz bei der AfD gesetzt haben, also das Kreuz bei einer Partei, wie du das gesagt hast, dass nach deren Wahlprogramm da eigentlich eine sozialpolitische Verschärfung zu erwarten ist. Könnte man jetzt meinen, eine Identifizierung mit dem Aggressor, aber ich finde, das ist ja durchaus auch erklärungsbedürftig und ja, sozusagen, ich weiß nicht, ob das sich nur ein Missverständnis handelt, weil vielleicht stimmt das ja tatsächlich überein mit rassistischen Einstellungsmustern, die ja in diversen Umfragen auch immer wieder sozusagen nachgewiesen werden konnten oder belegt werden konnten. Und dann ist ja dann eher auch so die Frage, okay, wie setzt sich dann vielleicht sozusagen die Erfahrung des Abgehängtseins oder die Erfahrung von sozialem Elend, wie setzt sich das überhaupt um in so was Rassistisches oder so? Das ist ja, finde ich, durchaus erklärungsbedürftig.
Das sind die Berührungspunkte, die es gibt. Das würde ich auch sagen. Also es ist natürlich nicht zufällig, dass Menschen dann ihren Protest zur AfD tragen. Es hängt allerdings auch damit zusammen, dass es diesen Mechanismus gibt. Man möchte gerne besser sein als jemand anders. Die AfD, die ist ja nicht nur gegen Geflohene, sondern auch gegen Muslime. Die behindertenpolitischen Vorstellungen sind gruselig. Die frauenpolitischen Vorstellungen sind gruselig. Es geht ja schon darum, sozusagen alle Minderheiten herabzusetzen, um die Mehrheit heraufzusetzen. Und das ist natürlich ein Punkt, an dem die AfD dann eben auch anschlussfähig wird. Und dagegen muss man natürlich aufklären.
Und versuchen
auch Menschen eben dazu, an diesen Punkten zu packen, an antimuslimischen Vorstellungen zum Beispiel.